There is no wrong way, there's only the right way. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen.
Mein Name ist Lisa Keskin, ich bin Ghostwriter und Buchmacherin und habe weit über 100 Bücher von der Idee bis in die Buchhandlung begleitet.
Und ich bin Monika Lexer, Mental- und Resilienztrainerin sowie Autorinnencoach.
Gemeinsam werfen wir mit dir einen 360-Grad-Blick auf dein Buchprojekt.
Und teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen mit dir.
Und los geht's!
Wir sind mittlerweile bei der 8. Folge unseres Podcasts angelangt. Heutiges Thema Storytelling.
Geschichteldrucken.
Im Sachbuch.
Sorry.
Wir schauen uns an, was ist das überhaupt, wie funktioniert es und wozu braucht man das, beziehungsweise warum ist das überhaupt so wichtig? Und ich nehme an, du hast ein paar Geschichten, die du uns jetzt drucken kannst.
Ich habe jede Menge Geschichten zum Drucken. Aber fangen wir gleich mit einem Geschichtel an über einen Kunden, weil es so gut passt, der Storytelling gemacht hat in seinem Buch. Ich habe einen Kunden gehabt, den habe ich über eine längere Zeit betreut. Da werde ich Webseiten betreut und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist er auf die Idee gekommen, er hätte gerne ein Buch, das komplett auf Storytelling aufgebaut ist. Das heißt, einen richtigen Ratgeberroman in dem Fall. Und ja, das haben wir umgesetzt. Und tatsächlich war es dann so, wir waren im Sommer mit dem Buch fertig. Und er hat im Herbst das gesamte nächste Jahr ausverkauft gehabt, nur aufgrund dieses Buches und natürlich der Arbeit, die er reingesteckt hat. Ein anderer wiederum hat auch die Idee gehabt, ich mache jetzt so ein Buch aus Geschichten oder mit vielen Geschichten, ebenfalls ein Trainer übrigens, und der hat tatsächlich einen Wirtschafts-Award gewonnen. Nicht nur mit dem Buch, sondern durchs Buch und durch das, was er einfach kann, aber schon wegen dem Buch. So geht es einmal.
Okay, also ist das jetzt ein Geschichtel oder ist das wirklich passiert?
Ja, das würdest du jetzt gerne wissen.
Ja, schon.
Okay, nein, es ist tatsächlich wirklich passiert, aber es ist auch ein gutes Beispiel für Storytelling. Wobei es beim Storytelling natürlich immer super ist, wenn man sich irgendwo an was Haltes, irgendwo in der Nähe von der Wahrheit ist, weil man sich dann einfach leichter tut.
Okay, jetzt haben wir schon 100-mal Storytelling gesagt. Was ist es? Wie funktioniert es?
Ja, wie funktioniert es? Es ist so, du kannst jetzt da, egal ob das jetzt ein Buch ist oder eine Webseite oder was immer, du kannst einfach trockene Zahlen, Daten, Fakten aushauen. Das Problem ist, dass deine Leser und Leserinnen das dann wie ein Knäckebrot in Hals kriegen und es ist eine trockene Geschichte, sagen wir mal so. Du kannst einer Stadt ein Knäckebrot oder auch einen Marillenkuchen geben, das heißt, du verpackst es in eine Geschichte. Du kannst alles, was du sagst, in eine Geschichte verpacken und es wird einfach leichter aufgenommen. Egal, ob das jetzt ist, dass du im Coaching mit Märchen arbeitest, dass du, so wie es die alten Griechen gemacht haben, der Aesop zum Beispiel, dass du Parabeln erzählst. Die Kelten haben sie am Lagerfeuer die Geschichten erzählt, um die Informationen weitergeben zu können, weil es die Leute einfach leichter gemerkt haben. Und ja, wir sind in ein bisschen einer anderen Zeit, aber es ist immer noch eine gute Sache, einfach weil es fürs Hirn leichter ist, es zu verarbeiten.
Weil Geschichten Bilder erzeugen und die deswegen dann direkt in unser emotionales Gedächtnis gleich einmal einfahren. Und jetzt ein bisschen klug
schließen. Genau, frontal drin.
Ja, was das Gehirn betrifft. Und wir, also unser Hirn, das dort mit den emotionalen Erfahrungen und Erlebnissen, die wir schon haben und den Erinnerungen abgleicht. Und wenn es Anknüpfungspunkte gibt, und die gibt es halt meistens, dann können wir uns diese Dinge auch leichter merken. Weil wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, es gibt so und so viele Menschen auf der Welt, ich habe keine Ahnung, wie viele es gerade sind.
2 Milliarden wahrscheinlich.
Dann wird sich das niemand genau merken. Also, oder die wenigsten. Aber wenn ich eine Geschichte dazu erzähle, dann ist das schon einprägsamer.
Ja. Ja. Das sehe ich genauso.
Weil du vorher gesagt hast, es sollte an der Wahrheit dran sein. Wie ist denn das, wenn man so Geschichten erfindet oder Charaktere für Geschichten erfindet, auch im Sachbuch?
Ja, das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern an den Helmi?
Natürlich.
Die Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da. Genau. Oder, oh Gott, das hören dann die Leute, die sogar gesungen haben.
Ja, gell? Macht nichts.
Ach du Schande. Sorry, Leute, sorry. Oder der Sparefroh zum Beispiel.
Ja, der war von der Erste Bank, oder?
Nein, Sparkasse.
Sparkasse, ja.
Raiffeisenkasse, was weiß ich. Sparkasse.
Ja, wurscht.
Von einer Bank auf jeden Fall. Aber wir haben uns den Sparefroh gemerkt.
Genau.
Es gibt es übrigens auch schon in Büchern. Es gibt zum Beispiel von Bodo Schäfer das Buch Ein Hund namens Money. Da geht es um einen urgescheiten Hund, der sich mit Finanzen auskennt und der quasi durch das Buch leitet. Ist, glaube ich, eigentlich für Jugendliche geschrieben, ist aber für Erwachsene genauso gut und cool.
Also ja, wir haben ja auch eine Figur erfunden, den Bert Blub. Also den haben wir vor ein paar Jahren kennengelernt, da war er ein ganz ein einsamer Fisch, der ja irgendwie auf der Suche nach seiner neuen Family war. Er ist ein sehr diverser Fisch, er ist sehr bunt, er hat eine Regenbogenflosse und der kommt aus Nassau, der Bert. Und dort ist er auch in einer sehr ungewöhnlichen Familie aufgewachsen.
Mein Gott, seine Oma, kannst du dich erinnern?
Ja, die war schon leicht dement und hat immer vergessen, dass kein Raubfisch ist. Und hat sich da mit Haien und anderen großen Fischen angelegt.
War dann auch schon leicht zerfledert, weil ihr der eine oder andere Fisch doch ein Stück rausbissen hat?
Ja, aber der Vorteil ist, also einer der Onkel von Bertel ist ja ein Piranha, der ist dann der Oma immer zu Hilfe geeilt. Wobei man halt bei den Familienfeiern aufpassen hat müssen, dass der Onkel nicht irgendwie unabsichtlich anderen ein Ohr abkraut, im wahrsten Sinne des Wortes.
Gut, das kannst du bei unseren Familienfeiern auch haben.
Aber wir behalten unsere Ohren. Ja, und der Bertel hat sich dann gedacht, ich meine, nette Family, halt ein bisschen chaotisch. Ich gehe jetzt in die große, weite Welt und schaue mir mal so die Fremde an, was es da so gibt. Und er ist im Donaukanal gelandet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Und natürlich hat er dann Trübsal geblasen oder geblubbert.
Wirklich nicht so leibend ist.
Nein, also es ist, das Wasser ist nicht so toll und er hat sich einsam gefühlt. Und wir haben ihn dann gefunden und dann haben wir ihn gefragt, ob er vielleicht mitkommen will und dann ist er bei uns in der Badewanne eingezogen, hat festgestellt, das Wasser dort ist viel besser, es gibt auch so Badekugeln und Schaumbad und ich weiß nicht was alles und das taugt ihm. Und ja, das ist der Bertel.
Eine Zeit lang war er tatsächlich unser Boss und falls du jetzt fragst, ob die Weiber komplett durchgeknallt sind, nein, sind sie nicht. Wir hatten Blub die Kommunikationswerkstatt, also eigentlich haben wir es immer noch, aber sie schläft gerade ein bisschen, eine Werbeagentur und der Bertel ist unser Wappentier und wir haben uns einfach eine schöne Geschichte für ihn überlegt.
Ja, also da gibt es viele Geschichten und wer Lust hat, die zu lesen, der Bert hat auch immer noch sein Facebook-Profil, Bert Blub, Blub hinten mit 3B. Da kann er nachlesen, was der Bertel so in all den Jahren erlebt hat.
Genau. Es gibt allerdings auch ganz andere Arten, Storytelling zu betreiben. Und es muss nicht immer ernsthaft oder seriös sein.
Ja, das ist der Bertel auch nicht.
Das ist der Bertel auch nicht. Natürlich muss es zu Zielgruppen passen, aber, sind wir uns ehrlich, die meisten Leute oder der Großteil der Leute ist nicht so spießig, wie man ihnen gern unterstellt. Und wenn jemand wirklich richtig spießig ist, dann ist halt die Frage, fällt der in deine Zielgruppen? Ich meine, du hörst da unseren Podcast an, das heißt, du hast definitiv keinen Bleistift im Hintern stecken.
Lisa.
Entschuldigung, Zielgruppe. Aber natürlich gibt es auch Grenzen. Also ich weiß nicht, ob ein Bestattungsunternehmen jetzt gerade mit Klappi dem Skelett ausgehen sollte oder es Finanzamt sich traut, Schnapse den Beutelschneider zu etablieren. Beutelschneider bezieht sich auf die Geldbeutel, die man früher getragen hat. Also es kann auch zu weit gehen, aber generell raten wir beide zu einer gewissen Entspanntheit, weil langweilig gibt es schon sogar in rauen Mengen und wir sollten bunt und lustig sein, wenn es irgendwie passt.
Also wenn es zu uns passt auch. Wobei genau. Man sagen muss, es gibt tatsächlich, weil du vorher das Bestattungsunternehmen erwähnt hast, also Bestattung Wien ist ja doch eher am seriösen Rand zu finden. Aber gemeinsam mit dem Bestattungsmuseum sind die ganz gut unterwegs. Also da gibt es alles von Feuerzeug über USB-Stick zu T-Shirt. Und ganze Lego-Friedhöfe inklusive Krematorium, Särgen, Bestattungswegen, wie auch immer, wie heißt das? Sargwagen, keine Ahnung, Kutschen, alles Mögliche. Also da kann man sich wirklich einen kompletten Zentralfriedhof bauen. Und
ja. Es gibt ja die Sonnencreme für die vornehme Leichenpresse.
Das stimmt. Und die ganzen Turnbeutel mit ich lese, bis ich verwese und ich turne bis zur Urne. Also und das fährt total ein. Ja? Also das ist ändert jetzt aber auch nichts am grundsätzlich professionellen Image der Bestattung Wien. Und wer auch wirklich gut im Storytelling ist, sind die Büchereien Wien.
Und die Berliner Verkehrsbetriebe.
Die können das auch, ja, die kann man sich auch anschauen. BVG-Kampagne, beziehungsweise die hat mittlerweile ein eigenes Social-Media-Profil, weil wir dich lieben, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Aber die Büchereien Wien arbeiten eben auch mit der Bestattung Wien zusammen, mit dem, eben ich lese, bis ich verwese, Taschen und so weiter. Und generell schaut bitte einmal auf die Facebook-Seite der Büchereien Wien. Die posten keine Bilder, keine Video, kein gar nichts. Einfach nur Storytelling vom Feinsten.
Nämlich Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag, Songs zumindest, könnte sich auch um Gerüchte handeln, aber es ist einfach lustig. Ja, es darf übrigens beim Storytelling auch persönlich werden. Also es müssen gar nicht nur Geschichten aus dem Arbeitsalltag sein. Ihr könnt zum Beispiel auch wunderbar, wenn ihr euch selbst vorstellt, eine Geschichte aus eurem Leben erzählen. Bei mir ist es so, ich habe mit circa 4 Jahren Lesen und mit 4,5 Jahren Schreiben gelernt. Es variiert je nachdem, wen ich es erzähle. Manchmal sage ich, ich habe mit 3 Jahren Lesen gelernt. Das ist, wenn ich so ein bisschen auf Wunderkind mache. Aber ist ja wurscht. Und ich weiß nicht, wie oft ich mit meiner Oma am Küchentisch gesessen bin und sie hat mit mir Buchstaben geübt. Auf jeden Fall, und das ist bewiesen, ich bin mit 5 Jahren das jüngste Mitglied unserer Stadtbücherei geworden. Und es ist ja, was dem jetzt zuschlag, ist ja doch fast schon eine Landeshauptstadt, also eine Metropole, könnte man sagen, nicht deppert lachen da.
Die Wiener nennen es Kaffee, aber ist okay.
Das Kaffee, die kleinen Ohren speisen. Also, wir waren zumindest eine Metropole, wir hatten nämlich tatsächlich 2 Leihbüchereien. Eine städtische Leihbücherei und eine sogenannte Werksbücherei. Und die kleine Lisa, damals noch Lilli genannt, ist von einer Bücherei zur anderen gewankt und hat sie dort ihre Kasperlbücher ausborgt. Und ich war so ungefähr 7 Jahre alt, wie ich das erste Mal die Panik gekriegt habe, weil ich glaubt habe, es wird für mich irgendwann nichts mehr zum Lesen geben. Was ich nicht gewusst habe damals, ist, dass immer wieder neue Bücher noch produziert werden. Und sobald ich auf das draufgekommen bin, ich glaube, hat ein Teil von mir beschlossen, dass ich dazu beitragen werde, dass Bücher produziert werden. Ja, das ist so meine Geschichte, die könnt ihr jetzt noch ausschmücken, aber ich will euch nicht langweilen. Wer mehr wissen will, ihr könnt jederzeit vorbeikommen, dann kaue ich euch ein Ohr ab, allerdings ohne Piranha 10.
Ja, weil du gesagt hast, eigene Geschichte, die kann man natürlich super auch in einem Buch verpacken, je nach Genre natürlich, aber wenn wir jetzt beim Sachbuch sind, oder auch, also gerade auch bei Ratgebern, dann haben wir ja, wenn wir sowas schreiben, die Probleme unserer Leser und Leserinnen selbst erlebt und für uns eine Lösung gefunden. Das heißt, unsere Geschichte, wie wir da hingekommen sind, also unsere kleine Heldenreise, hat da definitiv Platz. Und da ist natürlich dann auch ganz, ganz viel Platz für Storytelling. Und auch bei anderen Sachbüchern kann man Storytelling super einbauen mit Fallbeispielen, aber auch eigenen Beispielen, weil also ich als Mental- und Resilienztrainerin sage auch immer, ich bin zwar super gescheit bei den Tipps für andere, aber die Sachen passieren mir selber halt auch teilweise. Und das kann ich ruhig in meinem Buch auch schreiben, warum auch nicht?
Ja, unbedingt. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und vor allem eins, wenn du jetzt sagst, ja super, aber was interessieren mich Sachbücher eigentlich? Du kannst dieses Storytelling auch verwenden bei über den Autor, über die Autorin. Weil es muss sie nicht immer lesen, wie deine Bewerbung für irgendeinen Posten im Jahr 1989. Es darf über die Autorin, über den Autor ruhig lustig sein. Es können Fakten drinnen sein über die, also diese klassischen, wurde geboren da und dort. Bei mir steht zum Beispiel drin, wurde geboren in einer Kleinstadt auf dem Lande. Wann genau, sage ich nicht, weil es ist schon sehr lang her. Oder liebt Espresso und Katzen und so. Also es muss nicht immer alles so ganz seriös sein. Es geht darum, wenn du eine Geschichte über die erzählst, du möchtest sympathisch rüberkommen und zwar für die Leute, die zu dir passen.
Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Texte. Also auch auf einer Webseite darf das über mich ruhig über den klassischen Lebenslauf und Zahlen, Daten, Fakten hinausgehen. Und falls man dann doch nicht ohne Jahreszahlen und Ausbildungsinfos auskommt, kann man es ja kombinieren. Sprich, vorher druckt man ein bisschen eine Geschichte und unten kommt dann die Tabelle.
Die Tabelle.
Ja, ich habe auch beides.
Ja, langweilig. Na, es ist natürlich manchmal schon wichtig, überhaupt, wenn man Ausbildungen gemacht hat, mit denen man sich ein bisschen wichtig machen möchte. Das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Ich habe zwar viele Ausbildungen gemacht, nur die passen so nicht zusammen, dass ich es besser nicht in der Tabelle schreibe.
Aber dafür kannst du damit super Geschichten drucken.
Ja, und angeben.
Genau. Also zusammenfassend kann man sagen, Storytelling ist wichtig, wurscht, in welchem Genre du schreibst. Man kann es auf viele Arten machen. Ideal ist natürlich, dass das Storytelling zum Genre passt und zu dir und zu deinem Stil und zu deiner Zielgruppe, weswegen es eben immer so hilfreich und wichtig ist, die eigene Zielgruppe zu kennen und zu definieren. Es gibt in jeder Story immer einen Helden oder eine Heldin oder mindestens einen. Wir werden in einer späteren Podcast-Folge uns die Heldenreise noch genau anschauen. Die ist ein super Tool oder eine super Methode, um Storytelling aufzubauen. Generell ist es so, Storytelling muss spannend sein, es muss fesseln. Das heißt, es muss ein bisschen eine Achterbahnfahrt geben, weil ich meine, es gibt keine spannende Geschichte, wenn immer alles so fade vor sich hin plätschert. Unser Leben ist ja auch nicht so, das ist ja auch eine Achterbahnfahrt, manchmal mit vielen Höhen, manchmal mit vielen Tiefen. Es muss Entwicklung geben, sonst ist es langweilig. Bilder erzeugen, also so schreiben, dass Bilder bei den Lesern und Leserinnen entstehen können, indem
unbedingt
man Sinne verwendet, Emotionen verwendet, also malen mit Worten sozusagen. Und ja, falls du jetzt dir denkst, puh, das kann ich nicht, da bin ich nicht gut genug, ich kann gar nicht so gut schreiben, dann solltest du dir unbedingt die nächste Folge unseres Podcasts anhören. Da
genau.
Geht es nämlich genau um das.
Genau, nämlich?
Nämlich um das Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom, wie es auch genannt wird auf Englisch, mit Fokus auf Buchschreiben und daher nennen wir es ganz kurz
Book-Imposter. Ja, ihr habt uns für heute überstanden. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Unser Storytelling ist hiermit beendet. Bis zum nächsten Mal.